Hallo, heute geht es um den christlichen Fundamentalismus. Ich sage etwas zu seiner Geschichte, seinen Ausprägungen, Folgen und gebe eine Bewertung ab. Ich bin Klaus und ich freue mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, wenn du schon einmal mit einem Fundamentalisten diskutiert hast, dann hast du gemerkt, dass man sich zu so einer Diskussion wappnen muss. Ein Fundamentalist tritt normalerweise mit großem Selbstbewusstsein auf und er kann alle seine Thesen mit Bibelstellen belegen. Wenn man nicht genauso selbstbewusst und bibelfest ist, dann sieht man schlecht aus. Ein solches Gespräch kann auch sehr verunsichern. Aber, und das ist meine Frage heute, woher kommt eigentlich der christliche Fundamentalismus? Wo liegen seine Wurzeln? Welche Lehren vertritt er in seiner protestantischen Variante? Und wie kann man ihm angemessen begegnen? Der Begriff Fundamentalismus entstand erst im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit religiösen Strömungen in den USA. Doch das, was mit diesem Begriff gemeint ist, hat eine lange Vorgeschichte und auf die werfen wir zuerst einen Blick. Mein erster Teil heißt also der Glaube an die auserwählte Nation. Zwischen 1629 und 1740 wanderten über 20.000 reformierte Gläubige von England nach Amerika aus und siedelten sich im Norden der amerikanischen Ostküste an, dem sogenannten Neuengland, wie sie das nannten. Die Gläubigen forderten eine Reinigung, Englisch Purification, der Kirche, eine Reinigung der Kirche von römisch-katholischen Lehren und wurden deshalb Puritaner genannt. Was sie nach Amerika mitbrachten, das waren die apokalyptischen Bilder vom Kampf zwischen Christus und dem Antichristus oder dem Antichristen. Dem Kampf zwischen der wahren und der falschen Kirche. Außerdem glaubten sie daran, dass Jesus Christus bald auf die Erde zurückkehren und ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten werde. Vor diesem Friedensreich aber gäbe es einen militärischen Endkampf um Leben und Tod. So segneten die puritanischen Prediger noch vor ihrer Auswanderung in England, also noch die Truppen Oliver Cromwells, sie segneten sie als Soldaten Christi, und zwar für ihren Kampf gegen die Truppen des Antichristen. So nannte man die Truppen des Königs Karl I. Cromwells Truppen siegten und der König wurde hingerichtet. In Irland ging Cromwell brutal gegen die Katholiken vor und deshalb ist er dort noch bis heute ziemlich verhasst. Nach diesem Sieg hatten die auswanderungswilligen Puritaner den Eindruck, dass jetzt die Weitergabe des protestantischen Glaubens in Amerika ihre Bestimmung sei. Der in Amerika geborene Erweckungsprediger Jonathan Edwards verkündete, dass durch die Bekehrung Amerikas das Reich des Satans auf der ganzen Welt überwunden werde. Das weiße angelsächsische, puritanische Amerika verstand sich als die überlegene Nation, die mit Gott auf ihrer Seite den Sieg davontragen werde. Wie Israel von Gott aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden war, so fühlten sich die Auswanderer von der Unterdrückung im feudalistischen, absolutistischen und staatskirchlichen Europa befreit. Freiheit und Selbstbestimmung galten als die amerikanischen Errungenschaften und als das politische Heil, das diese auserwählte Nation der Welt zu bringen habe. Dazu aber müssten die Feinde dieser Nation vernichtet werden, so wie das ägyptische Heer, vor dem Israel am Schilfmeer gerettet worden war. Die Vorstellung von der auserwählten Nation blieb durch die Jahrhunderte hindurch in den USA erhalten. Deren zweiter Präsident, John Adams, schrieb 1813 an Thomas Jefferson, Zitat, Viele hundert Jahre müssen vergehen, bevor wir verdorben sein werden. Unsere reine, tugendhafte, gemeinschaftsorientierte, föderative Republik wird für immer bestehen, den Globus regieren und die Vollkommenheit des Menschen einführen. Thomas Jefferson, selbst Adams Nachfolger im Präsidentenamt, verstand die USA als die unschuldige Nation in einer bösen Welt. So komme ich zum zweiten Punkt, der politische Fundamentalismus in den USA. Von der Zeit der puritanischen Auswanderer an bis heute ist die politische Philosophie der Vereinigten Staaten von dem Sendungsbewusstsein bestimmt, die Welt vom Bösen befreien zu müssen. Die Aussagen verschiedener Präsidenten zeugen davon. Der 28. Präsident der USA, Woodrow Wilson, ging davon aus, dass das amerikanische Volk das grenzenlose Privileg habe, seine Bestimmung zu erfüllen und die Welt zu retten. John F. Kennedy und sein Nachfolger Lyndon B. Johnson bekannten sich zum messianischen Glauben der Vorväter. Und Richard Nixon, der den Vietnamkrieg so lange wie möglich weiterführte, verkündete, Zitat, dass unser Glaube mit Kreuzzugseifer erfüllt werden müsse, um die Welt zu verändern und die Schlacht um die Freiheit zu gewinnen. Wer sich selbst auf der Seite des Guten wähnt und die Welt vom Bösen erlösen will, muss dem Bösen einen Namen geben. Dementsprechend sprach Präsident Ronald Reagan von der Sowjetunion als dem Reich des Bösen. Und George W. Bush fand nach dem Untergang der Sowjetunion eine Gruppe von Staaten, die er als Achse des Bösen und Schurkenstaaten bezeichnete. Er wollte die Völker zur Demokratie erlösen und erklärte seinen Krieg gegen den Irak als göttliche Mission. Zitat: Freiheit ist nicht ein Geschenk der USA an die Völker, sondern ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Hintergrund des Glaubens von Bush ist die schon erwähnte Lehre vom tausendjährigen Reich. Es sei die Bestimmung der USA, diesem Reich durch einen Endkampf gegen das Böse den Weg zu bereiten. Schließlich hat auch Bill Clinton die Mission der USA für die gesamte Welt bestätigt. Ich zitiere: Amerika muss weiterhin die Welt anführen, für die wir so viel getan haben. Amerikas lange, heroische Reise muss immer weiter nach oben führen. All diese Zitate amerikanischer Präsidenten belegen, wie sehr in den Vereinigten Staaten der Mythos gepflegt wird, eine endzeitliche Rolle in der Weltgeschichte zu spielen. Das heißt, den Endkampf der Guten gegen die Bösen zu kämpfen. Dafür wird sogar eine Zerstörung der Welt in Kauf genommen. Ronald Reagan sprach ausdrücklich von einer nuklearen Katastrophe, die unsere Generation, wie er sagte, treffen könnte. Der Doomsday, der Weltuntergang, ist offensichtlich die Kehrseite des politischen Sendungsbewusstseins, die Welt vom Bösen zu befreien. Dass dieses Sendungsbewusstsein keine fixe politische Idee ist, sondern tief in der Kultur der Vereinigten Staaten verankert ist, das zeigt jeder Ein-Dollarschein. Auf dem Siegel der USA steht der lateinische Satz Novus Ordo Seclorum, neue Ordnung der Zeitalter. Mit anderen Worten, die Vereinigten Staaten wurden für eine neue Weltordnung gegründet. Und kaum ein anderes Wort beschreibt dieses Bewusstsein deutlicher als die Sätze von Herman Melville in seinem Roman Moby Dick von 1851. Ich zitiere: Wir Amerikaner sind das besondere auserwählte Volk, das Israel unserer Zeit. Wir tragen den Bogen der Freiheiten der Welt. Lange genug waren wir Skeptiker uns selbst gegenüber und bezweifelten, ob tatsächlich der politische Messias gekommen war. aber er ist in uns gekommen, wenn wir nur seinen Eingebungen Ausdruck verleihen würden. Ende des Zitats. Damit komme ich zu meinem dritten Teil, der Zusammenhang zwischen religiösem und politischem Fundamentalismus. Es ist ja schon deutlich geworden, dass religiöser und politischer Fundamentalismus in Zusammenhang miteinander stehen können. Jedenfalls gehört zum amerikanischen Fundamentalismus die Tendenz zu einer konservativen politischen Überzeugung, die versucht, ihre politische Gesinnung systematisch und durch politische Institutionen durchzusetzen. Die fundamentalistische Bewegung in den USA ist durch sogenannte Fundamentals geprägt, das heißt durch fundamentale Lehren, die angeblich unwiderruflich zum christlichen Glauben dazugehören. 5 solcher Lehren lassen sich nennen. Erstens, die ganze Bibel ist absolut irrtumslos. Zweitens, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Drittens, Jesus starb als stellvertretendes Sühnopfer für unsere Sünden. Viertens, es gibt eine Auferstehung des Leibes zum ewigen Leben. Und fünftens, vor dem jüngsten Gericht wird Jesus Christus wiederkommen und sein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Damit wendet sich der Fundamentalismus gegen alles, was er für eine Relativierung der Autorität der Bibel hält. Vor allem durch die wissenschaftliche Bibelauslegung, die historisch-kritische Methode. Diese Methode untersucht die biblischen Texte auf ihre historische Entstehung hin und versteht die Bibel nicht als in einem Guss aufgeschriebenes Buch, das den schreibenden Menschen wortwörtlich vom Heiligen Geist eingeflüstert wurde. So wendet sich der Fundamentalismus auch gegen die Urknalltheorie und die Entwicklung der Lebewesen innerhalb von Jahrmillionen und hält an der Vorstellung von der Schöpfung in 7 Tagen fest, wie es im Buch Exodus oder im ersten Buch Mose beschrieben ist. Schließlich wendet sich der Fundamentalismus dagegen, Jesus nur als Menschen zu verstehen. Er sei vielmehr Gott und Mensch in einem gewesen und werde in naher Zukunft wieder auf die Erde kommen, um seine Herrschaft auf Erden aufzurichten. Wie sich biblische Vorstellungen auf politische Themen auswirken, zeigt folgendes Beispiel. Nicht wenige amerikanische Fundamentalisten glauben, weil die Bibel keine Irrtümer enthält, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem 1000-jährigen Reich und dem Martyrium der Glaubenden, wie es im biblischen Buch der Offenbarung beschrieben ist. Bevor das Reich Christi anbricht, findet demnach ein Endkampf der Glaubenden gegen die Feinde des Glaubens statt, in dem viele Glaubende sterben und zu Märtyrern werden. Der Tod amerikanischer Soldaten im Krieg, die gegen das Böse gekämpft haben, ist demnach ein Märtyrertod. Die Gefallenen haben mit ihrem Tod der Herbeiführung des 1000-jährigen Reiches gedient. Der jährlich in den USA gefeierte Memorial Day ist der Gedenktag für die Gefallenen. Er fand erstmals 1864 im Gedenken an den letzten Gefallenen der Schlacht von Gettysburg statt, im amerikanischen Bürgerkrieg. Seitdem werden jährlich am Memorial Day die Gräber der amerikanischen Gefallenen geschmückt und die Veteranenverbände demonstrieren in den Straßen. Der 16. Präsident der USA, Abraham Lincoln, hat von den in Gettysburg Gefallenen gesagt, sie gaben ihr Leben, damit die Nation lebe. Und er fügte hinzu, Zitat, wir sind überzeugt davon, dass diese Toten nicht umsonst gestorben sein werden, dass diese Nation unter Gott eine neue Geburt der Freiheit erleben wird und dass diese Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von der Erde verschwinden wird. Die zunächst noch relativ kleinen Vereinigten Staaten dehnten sich im Jahr 1803 massiv nach Westen hinaus, indem sie Land von Napoleon kauften. Die Eroberung des Westens und die weitgehende Ausrottung der indianischen Ureinwohner begann. Religiös wurde das dadurch untermauert, dass man die Indianer tötete und vertrieb, so wie es Israel bei der Einnahme des gelobten Landes mit der dortigen Bevölkerung getan hatte. Man rechtfertigte das mit der für die USA geltenden Manifest Destiny, der offensichtlichen Bestimmung. Es gehöre zur göttlichen Bestimmung der USA, den Kontinent zu erobern. Der Erweckungsprediger Lyman Beecher erklärte, die Vereinigten Staaten seien dazu bestimmt, Vorreiter bei der moralischen und politischen Emanzipation der Welt zu sein. Bis heute gehören solche Überzeugungen zur US-amerikanischen Kultur. Die 1995 erstmals erschienenen Bestseller »The Late Great Planet Earth« von Hay Lindsay erzählen von der Endschlacht im Tal von Armageddon. Der Ort beschreibt die Gegend von Megiddo in Israel und wird in der Bibel ein einziges Mal erwähnt. An diesem Ort werden der Bücher von Lindsay nach die antichristlichen Armeen aus Russland und China mit US-Atombomben vernichtet. Danach soll Christus erscheinen und sein tausendjähriges Reich errichten. Lindsay, der das geschrieben hat, war übrigens Nahostberater von Präsident Reagan. Viertens nun der protestantische Fundamentalismus in Deutschland. Der in Amerika entstandene Fundamentalismus ging auch an Europa nicht vorbei. In Deutschland gab es innerhalb des Protestantismus im 18. und 19. Jahrhundert verschiedene pietistische Strömungen und Erweckungsbewegungen. Und zwar solche, die die Bibel in den Mittelpunkt stellten und die persönliche Frömmigkeit der Christinnen und Christen hervorhoben. Heute wird diese Glaubensrichtung oft evangelikal genannt. Aber nicht jeder Evangelikale ist auch Fundamentalist. Es gibt zwar viele Berührungspunkte zwischen Evangelikalen und Fundamentalisten, zum Beispiel die grundlegende Bedeutung der Bibel und die persönliche Frömmigkeit. Seit einigen Jahren wird aber eine sogenannte neue evangelikale Bewegung stärker, welche die Bibel hochachtet, sie aber dennoch nicht als wortwörtlich inspiriert versteht, sondern ihren von Gott geleiteten geschichtlichen Entstehungsprozess über viele Jahre, viele Jahrhunderte ernst nimmt. Der Worthausverein, der 2010 gegründet wurde und mit Videos, Podcasts und Tagungen viele Menschen erreicht, kann als Beispiel für die neue evangelikale Bewegung stehen. Sie wird von den fundamentalistischen Evangelikalen misstrauisch beäugt und zum Teil bekämpft. Als fundamentalistische bzw. dem Fundamentalismus nahestehende Institutionen in Deutschland können gelten die 1966 entstandene Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium, die fundamentalistische Studiengemeinschaft Wort und Wissen, einige Bibelschulen, der Pressedienst IDEA mit seiner wöchentlichen Zeitschrift IDEA, früher hieß die IDEA Spektrum, und der Evangeliumsrundfunk. Ich nenne jetzt noch zwei weitere Beispiele des nichtchristlichen Fundamentalismus. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebte der religiös-politische Fundamentalismus vielerorts einen Aufschwung. Ein Beispiel ist die Wahl Menachem Begins zum Premierminister Israels im Jahr 1977. Die streng religiösen Gruppierungen in Israel erlangten nun auch politische Bedeutung. Die konservative Regierung gründete, unterstützt von den streng religiösen Kräften, zahlreiche neue Siedlungen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten und begründete dies auch damit, dass diese Gebiete nach biblischer Aussage dem von Gott auserwählten Volk Israel zugesprochen worden seien. Heute noch werden solche Maßnahmen von der israelischen Regierung Benjamin Netanjahus religiös begründet. In dieser Regierung sitzen Vertreter extremer religiöser Richtungen, die ihre nationalen Interessen und Gebietsansprüche religiös begründen und das ganze Land einnehmen möchten, weil es Israel laut Bibel von Gott zugesprochen sei. Andererseits gibt es extreme palästinensische Gruppen, zu denen auch die radikale Hamas gehört, die das ganze Land für die Palästinenser beanspruchen und Israel deshalb vernichten wollen. Wie man gegenwärtig sieht, ist zwischen solch extremen Standpunkten keine Einigung möglich, was zu Krieg und Gewalt führt. Die Hamas gehört zu den fundamentalistischen Gruppierungen des Islam. Im Jahr 1979 rief Ayatollah Khomeini in Teheran die Islamische Republik aus, deren Staatsoberhaupt er bis zu seinem Tod 1989 war. Die Islamische Republik ist ein Gottesstaat. Das heißt, in ihr gelten keine weltlichen, sondern die göttlichen Gesetze des Korans. Wie diese zu interpretieren sind, entscheiden letztlich die geistlichen Führer des Landes. Das höchste Amt im Land bekleidet ein islamischer Rechtsgelehrter, der auch Religionsführer genannt wird. Der sogenannte Wächterrat besteht aus 12 religiös-fundamentalistischen Mitgliedern. Diese 12 Männer wachen darüber, ob die Gesetze und deren Ausführung mit dem Koran übereinstimmen oder nicht. Sie bestimmen auch, wer zu Wahlen zugelassen wird und wer nicht. Der Iran ist also keine Demokratie, sondern ein Staat, in dem wenige religiöse Fundamentalisten das Sagen haben. Der Iran ist streng anti-westlich orientiert, unterstützt bis heute die Hamas sowie die Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen. Alles politisch-militärische Gruppen, die sich die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt haben. Der islamistische Fundamentalismus breitete sich nach der Revolution im Iran über viele muslimische Staaten aus. Er macht auch immer wieder von Terrorakten in aller Welt von sich reden. Mein letzter Punkt jetzt, die theologische Bewertung des Fundamentalismus. Der Fundamentalismus ist ein breit gefächertes Phänomen. Darum konnte die Darstellung nur eine erste Orientierung bieten. Manches müsste ergänzt, anderes differenzierter dargestellt werden. Fundamentalismus muss auch nicht zwangsläufig zu Gewaltanwendung führen. Es gibt Fundamentalisten, die jede Gewalt strikt ablehnen. Fundamentalisten sind auch keine Unmenschen. Viele von ihnen wollten sicher Gutes für die Menschheit. Sie waren aber, wie wir alle, nicht gefeit gegen extremistische Ideologien und Irrtümer. Weil wir alle davor nicht gefeit sind, kann es nicht darum gehen, fundamentalistisch denkende Menschen pauschal zu verurteilen. Sehr wohl aber darum, ihre Lehren und ihr Handeln der Kritik zu unterziehen. Eine der Hauptlehren des religiösen Fundamentalismus ist die Vorstellung von der absoluten Irrtumslosigkeit eines heiligen Buches, sei es die Bibel oder der Koran. Es könnte sein, dass gerade diese Hauptlehre das gefährliche Einfallstor für extreme Ideologien und für Gewalt ist. Christliche Fundamentalisten gehen davon aus, dass jedes einzelne Wort der Bibel den Schreibern der biblischen Texte vom Geist Gottes eingegeben wurde. Fundamentalisten meinen also, man müsse sich, wenn man die Wahrheit sucht, nur an die biblischen Texte halten. Diese Texte sagen klar und deutlich, was wahr ist und was unwahr, was richtig und was falsch ist. Wenn man sich nur an diese Texte halte, dann habe man die Wahrheit. Darum gehen christliche Fundamentalisten davon aus, dass sie im Besitz der Wahrheit sind. Sie haben ja die Bibel. Jeder, der etwas anderes behauptet als sie selbst, sei im Irrtum. Eine solche Auffassung übersieht, dass kein Mensch allein die Wahrheit hat, sondern jeder nur einen Teil der Wahrheit erkennen kann und außerdem nicht von Irrtümern frei ist. Gegen Irrtümer kann zwar das Lesen der Bibel helfen, aber weil jedes Lesen schon ein Interpretieren ist, garantiert auch das Lesen allein nicht, die Wahrheit zu kennen. Zur treffenden Interpretation eines biblischen Textes und zu seiner Bedeutung für die heutige Zeit führt nicht einfach die geistige Arbeit eines Menschen, sondern der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit leitet, wie es in der Bibel heißt. Mit anderen Worten, die Wahrheit muss uns offenbart werden. Wir finden sie nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Hilfe der Kraft Gottes. Gegen Irrtümer hilft nur Gottes Geist und der feste Wille des Menschen, diesen Geist in sich wirken zu lassen. Gottes Geist in sich wirken zu lassen heißt aber, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, hinterfragen zu lassen von diesem Geist. Es heißt, keiner religiösen oder politischen Ideologie zu folgen. Darum schrieb Paulus, ich zitiere, ein solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst her fähig wären, etwas zu ersinnen, gleichsam aus uns selbst heraus, sondern unsere Fähigkeit kommt von Gott, der uns fähig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das ist nicht weniger als biblische Kritik am Buchstabenglauben. Der Buchstabe der Bibel tötet, weil er allein nicht die Wahrheit Gottes enthält. Kein Wort und kein Buch kann die Fülle Gottes in sich fassen. Wer sich daher allein auf die Bibel beruft, ohne zugleich auf Gottes Geist zu hören, findet in der Bibel nicht das Leben, sondern nur tödliche Worte. Umgekehrt lauert aber dieselbe Gefahr. Wer sich allein auf irgendwelche geistlichen Offenbarungen beruft, ohne die Bibel zu Rate zu ziehen und seine Offenbarungen an ihr zu überprüfen, der findet in diesen angeblichen Offenbarungen nicht das Leben, sondern nur tödliche Ideologien. Was also sollen wir tun? Wir sollen die Bibel ernst nehmen und zugleich darum bitten, dass der Geist Gottes uns die Bibel erschließe. Wir sollen in der Bibel lesen und zugleich darum wissen, dass wir sie falsch verstehen können. Wir sollen uns eingestehen, dass wir uns irren können und unser Verständnis der biblischen Worte immer wieder hinterfragen lassen. Von anderen biblischen Worten, von anderen Christinnen und Christen, von allen Menschen, die uns Fragen stellen und von unseren Lebenserfahrungen. Nur wer sich hinterfragen lässt, kann in der Erkenntnis wachsen. Es geht dabei nicht um die Relativierung der Autorität der Bibel, sondern um die Relativierung jeder Auslegung der Bibel. Und es geht um die Einsicht, dass Gott durch Schriften zu uns spricht, die inmitten der Geschichte durch menschliche Gedanken und geschichtliche Entwicklungen entstanden sind. Gottes Geist bedarf keiner wortwörtlichen Einflüsterungen. Er spricht zu uns durch geschichtliche Ereignisse, so wie Gott sich uns in der Geschichte des Menschen Jesus kundgetan hat. Wenn Gott in der Geschichte des Menschen Jesus zu uns gesprochen hat, dann spricht er auch in der Geschichte in der sich die Bibel entwickelt hat, in der sie entstanden ist, zu uns. Sich selbst beständig hinterfragen zu lassen, das macht natürlich unsicher. Unsicherheit ist aber nicht jedermanns Sache, vor allem nicht in Glaubensdingen. Das fundamentalistische Selbstbewusstsein, diese scheinbare Sicherheit, die erscheint mir manchmal nur als verbrämte Unsicherheit. Weil man im tiefsten unsicher ist, hält man verkrampft an der scheinbaren Sicherheit des biblischen Buchstabens fest. Doch in Glaubensdingen gibt es keine schwarz auf weiß belegbare Sicherheit. Es gibt nur eine innere Gewissheit, die uns von Gott geschenkt werden muss. Diese Gewissheit, wenn Gott sie uns schenkt, ist nicht abhängig von Buchstaben, die schwarz auf weiß vor uns stehen, sondern sie ist abhängig vom Geist Gottes, den wir nicht zu fassen kriegen. Buchstaben können wie ein Beweis der Wahrheit Gottes sein. Gottes Geist aber kann kein Beweis sein. Darum gibt es für die Wahrheit des christlichen Glaubens keinen eindeutigen Beleg, außer den Geist Gottes selbst, der in uns wirkt. Dieser Geist kann in uns eine Gewissheit schaffen, die stärker ist als alles scheinbar sichere und bewiesene Wissen. Zur Gewissheit des Glaubens gehört, dass wir trotz aller Unsicherheit von Gott angenommen und geliebt und bei ihm mit all unserer Unsicherheit herzlich willkommen sind. Nur noch ein Wort zu den Folgen des christlichen Fundamentalismus. Es ist ja schon deutlich geworden, dass er nicht selten Nationalismus und Gewalt mit sich brachte. Die Puritaner, fromme Menschen, übertrugen die Aussagen der Johannesapokalypse, auch Offenbarung genannt, 1:1 auf sich selbst. Sie hielten sich für die von Gott Auserwählten, die den Kampf zwischen Christus und dem Antichristen zu führen hätten, einen militärischen Endkampf auf Leben und Tod. Als sie militärische Erfolge errungen hatten, fühlten sie sich berufen, der ganzen Welt Frieden zu bringen, indem sie als die überlegene Nation das Reich des Satans militärisch besiegen, so wie das ägyptische Heer am Schilfmeer vernichtet wurde. Es wird deutlich, dass dieses ungeheure Erwählungs-, Sendungs- und Siegesbewusstsein dadurch entstand, dass man die biblischen Aussagen, die fast 2000 Jahre zuvor in völlig anderen historischen Verhältnissen aufgeschrieben wurden, dass man diese Aussagen auf sich selbst übertrug. Dass nach den Aussagen der Bibel Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Und dass in der Bibel unbestimmt bleibt, wer eigentlich der Antichrist ist, das wurde dabei vollständig ignoriert. So war es möglich, dass man jeden, den man als seinen Feind ansah, mit dem Antichristen gleichsetzte. Das ist die Gefahr, wenn man die biblischen Texte aus ihrem historischen Kontext löst und bruchlos auf sich selbst den eigenen Glauben und das eigene Volk überträgt. Man kann dann zu einer Selbstgewissheit kommen, in der man sich allen anderen überlegen fühlt. Man selbst gehört zu den Guten, der auserkorene Feind aber natürlich zu den Bösen. Vom Erwählungs- und Sendungsbewusstsein eines Volkes ist es nur ein kleiner Schritt zu Nationalismus und Gewalt. Wenn ein Volk hingegen seine Sendung im Sinne der Bibel versteht, muss jeder selbstbezogene Nationalismus abgelehnt werden. Denn dann geht es nicht um die eigene Nation, sondern darum, den göttlichen Frieden für jedes Volk auf Erden durchzusetzen. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern mit Nächstenliebe. Jürgen Moltmann formuliert mit Blick auf Amerika, und ich habe das durch einige eigene Formulierungen und Interpretationen ergänzt. Zitat: Als ein humaner Traum ist der American Dream ein guter und notwendiger Traum. Als ein bloß amerikanischer Traum aber wird dieser humane Traum in sein Gegenteil verkehrt. Im Grunde liegt diese Zweideutigkeit schon im Erwählungs- und Sendungsbewusstsein Israels vor. Ist Israel von Gott erwählt, um ein Licht der Völker zu sein, also für die Völker da zu sein? Oder sind die Völker dazu bestimmt, ihr Licht in Israel zu finden, also sich Israel einzuordnen? Geht es Gott mit Israel um die Völker, also um das Wohlergehen der Völker, dem Israel sich unterzuordnen hat? Oder geht es Gott mit den Völkern um Israel, um das Wohlergehen Israels, dem sich die Völker unterzuordnen haben? Dahinter steht die entscheidende Frage: Wie kann ein universales Anliegen, der Einsatz für das weltweite Friedensreich Gottes, wie kann dieses Anliegen durch etwas Partikulares, ein einzelnes Volk, vertreten werden, ohne dass dieses Partikulare, dieses einzelne Volk, sich entweder selbst für das Universale, das Friedensreich Gottes, hält oder sich selbst auflöst, indem es sich ganz an das Friedensreich Gottes hingibt? Bis heute wird ein politisiertes Christentum gepflegt, zum Beispiel von Donald Trump, der mit der Bibel in der Hand posiert und fordert, Amerika wieder großartig und mächtig zu machen. Aber nicht nur in den USA wird diese Ausnahmestellung der eigenen Nation vertreten. Vergessen wird dabei ein wesentlicher Aspekt jedes christlichen Glaubens und jeder biblischen Ethik, dass sie nämlich quer zu allen politischen Ideologien, Konzepten und Programmen stehen. Der christliche Glaube hat seine eigene Weltanschauung und Ethik. Er eignet sich deshalb nicht dafür, von irgendwelchen bevorzugten Weltanschauungen und Ethiken vereinnahmt zu werden. Soweit meine Ausführungen zum christlichen Fundamentalismus. Auf meiner Website christseinverstehen.de kannst du den Text auch nachlesen und kopieren, kannst Fragen stellen oder Kritik üben. Ich wünsche dir für heute, sei bewahrt und gesegnet.